Wir schauen uns heute die Schranken im Markenrecht an. Und hier haben wir einen Überblick über sämtliche Schranken im Markenrecht. Und ich habe hier so einen Absatz gemacht, um zu zeigen, dass die ersten vier, ja, also die sind nicht so klausurrelevant. Und der zweite Absatz, die sind dann wirklich die äußerst klausurrelevanten Schranken. Wir fangen jetzt mal oben an beim Rechtsmissbrauch, 242 BGB. Und hier ein Beispiel war vor dem BGH der Fall, wo ein Franzose, glaube ich, der hat Class E oder Class Ö, hat er als Marke eintragen lassen und das dann auch in Deutschland dann über das Madrider Markenabkommen schützen lassen. Und das hat er vor Mercedes gemacht. Und dann hat er dann zu Mercedes gesagt, ja Mercedes, ich habe hier die Marke Class E oder Ö, wenn ihr das Französisch aussprechen wollt. Ja, die könnt ihr natürlich von mir kaufen oder lizenzieren, besser gesagt. Da hat der BGH gesagt, das ist rechtsmissbräuchlich. Der hat ganz viele Spekulationsmarken eintragen lassen und das war hier auch bösgläubig, weil er hat das nicht deswegen eintragen lassen, weil er das selbst benutzen wollte, sondern einfach nur dafür, dass Mercedes dieses Zeichen dann von ihm lizenziert. Das ist rechtsmissbräuchlich, das geht nicht. Okay, dann die Verjährung nach § 20 Markengesetz. Hier richtet sich die Verjährung im Markenrecht nach den Grundsätzen des BGB und ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Dann die Verwirkung. Die Verwirkung ist noch ein bisschen interessant, weil die Verwirkung in § 21 Markengesetz sagt, ja, wenn du eine oder wenn der Markeninhaber eine Marke hat und jetzt kommt ein anderer und verwendet auch eine Marke und die ja kollidieren eigentlich, aber der Markeninhaber der älteren Marke, also der stärkeren Marke, geht nicht gegen die andere Marke vor. Und jetzt vergehen 5 Jahre, ja dann kann er nach 5 Jahren, hat dann der Markeninhaber der jüngeren Marke, also der schwächeren Marke, hat dann ein Vertrauen aufgebaut, dass der Markeninhaber der älteren Marke nicht gegen ihn vorgeht, dann sind die Rechte des älteren Markeninhabers, also des stärkeren Markeninhabers, die sind verwirkt und der kann dann die Ansprüche nicht geltend machen nach 5 Jahren gegen den jüngeren Markeninhaber. Okay, was hier interessant ist, ist das folgende. Im Absatz 1 wird ausdrücklich gesagt, Verwirkung tritt nach 5 Jahren ein, also dieses Vertrauen der schwächeren Marke oder des schwächeren Markeninhabers tritt nach 5 Jahren ein. Allerdings sagt dann der Absatz 4 im § 21, dass die allgemeinen Grundsätze noch gelten oder irgendwie sowas. Und das bedeutet, dass es theoretisch, also das ist wieder so ein Elfenbeinturmfall, theoretisch aber könnte es eine Verwirkung nach dem BGB-Grundsätzen geben, die vor den 5 Jahren eintritt, nämlich dann, wenn das Umstands- und Zeitmoment halt oder hier das Umstandsmoment, ja, so stark ist, dass man schon früher als 5 Jahre darauf vertrauen kann. Okay, aber nicht so wichtig, auch der § 22, den möchte ich hier mal überspringen und wir kommen zum § 23. Der § 23 hat diese 3 Nummern und wichtig ist es hier zu wissen oder sich den Aufbau zu vergegenwärtigen. Also, der § 23 Absatz 1 mit den 3 Nummern, der sagt, in diesem Fall und in diesem Fall ist die Nutzung dieses Zeichens okay und der Markeninhaber kann nicht aus § 14 gegen dich vorgehen. Okay, das macht der Absatz 1. Und dann, und das ist ganz wichtig, in einem zweiten Schritt sagt dann aber das Gesetz, aber dieser Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten im geschäftlichen Verkehr vorliegt. Und das beste Beispiel dazu schauen wir uns in 1-2 Minuten dazu an, dann wird das nochmal klar. Schauen wir uns aber erstmal den Absatz 1 Nummer 1 an. Das ist das sogenannte Recht der Gleichnamigen. Und hier steht drin, der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen. Nummer 1, den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist. Okay, also ein Beispiel. Der A träumt schon seit Jahren von einem Unternehmen, das Lebensmittel herstellt. A heißt mit Nachnamen Oetker. Und jetzt verwendet A diesen Namen als Unternehmenskennzeichen. So, in diesem Fall haben wir natürlich, ja, Dr. Oetker, die dagegen vorgehen möchten. Aber hier, wenn die dann Ansprüche gegen A geltend machen, dann könnte A sagen, hey, Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 1, ich darf meinen eigenen Namen, darf ich verwenden als Unternehmenskennzeichen. Und deswegen habt ihr hier keine Ansprüche gegen mich. So, wichtig ist es dann aber natürlich wieder, also wenn das vor dem BGH wäre, dann würde der BGH aber noch definitiv, und ihr solltet das wahrscheinlich auch in der Klausur noch eingehen auf den Paragraph 23 Absatz 2. Hier ist jetzt der Sachverhalt sehr, 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 sehr kurz. Aber der BGH würde dann auf den 23 Absatz 2 noch eingehen und sagen, der A, der darf sich natürlich Oetker nennen und damit Lebensmittel verkaufen und herstellen. Das ist von der Nummer 1 gedeckt. Das würde der BGH sagen. Aber im Hinblick auf den Absatz 2 muss der A Vorkehrungen treffen, um Verwirrungen zu vermeiden. Also nicht, dass man dann als Kunde K geht man dann auf die Webseite von A und denkt, man ist bei Dr. Oetker, dabei ist man bei Oetker von A. Also das soll vermieden werden. Hier auch nochmal ein Beispiel. Das Unternehmen U entwickelt eine Marketingstrategie für den Verkauf von Parfüms. Die Rechtsabteilung weist aber darauf hin, dass das nichts wird, wegen eines Markenrechts eines französischen Unternehmens. Daraufhin stellt U oder der Geschäftsführer die charmante Dame namens Zoé Chanel ein und benennt die Parfüms Chanel. Und jetzt möchte natürlich das französische Unternehmen mit dem Markenrecht Chanel gegen diesen vorgehen. Und jetzt sagt der U, ja, hallo, Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 1, die Dame, die wir hier in die Geschäftsleitung reingepackt haben, die heißt Chanel und wir berufen uns deshalb auf die Nummer 1. Ja, das geht natürlich nicht, das würde gegen die anständigen Gepflogenheiten, also gegen den Absatz 2 verstoßen, weil das ist natürlich komplett, ja, rechtsmissbräuchlich, sage ich mal. Man stellt einfach irgendwie einen Obdachlosen oder so, der halt den passenden Namen hat, stellt man ein im Unternehmen, um sich dann auf die Nummer 1 zu berufen. Das geht nicht. Und deswegen, ja, würde man hier sagen, eigentlich 23 Absatz 1 Nummer 1, aber Schranken, Schranke, 23 Absatz 2 greift ein und deswegen hat das französische Unternehmen Chanel gegen unser Unternehmen U dann, ja, Ansprüche aus dem Markenrecht. Genau, und hier seht ihr das übrigens, das war nämlich ganz häufig vor dem BGH. Es gibt Peak und Kloppenburg. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass es zwei unabhängige Peak und Kloppenburg Unternehmen gibt. Es gibt einmal Peak und Kloppenburg in Düsseldorf und Peak und Kloppenburg in Hamburg. Und das sind zwei unterschiedliche Unternehmen. Das ist wie Coca-Cola und Pepsi-Cola. Also die sind nicht irgendwie miteinander verwandt oder so. Die heißen einfach beide Peak und Kloppenburg. Und in diesen Fällen hat der BGH gesagt, ja okay, man darf, die können sich auf die Nummer 1 berufen, aber im Rahmen des Paragraphen 23 Absatz 2 müssen die sämtliche Vorkehrungen treffen, um Verwirrung, ja, oder um Herkunftstäuschung zu vermeiden. Und deswegen, da könnt ihr heute auch, ihr könnt eben das Video anhalten und Peek und Cloppenburg eingeben. Und das habe ich nämlich gerade gemacht, kam auf diese Webseite und ganz oben steht dieser Hinweis, es gibt zwei unabhängige Unternehmen, Peek und Cloppenburg, mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dieser Internetauftritt gehört zur Unternehmensgruppe der Peek und Cloppenburg Düsseldorf, deren Häuserstandorte Sie hier finden. Okay, also ich denke, das ist klar, die im Rahmen des Absatzes 2 müssen die so Hinweise machen. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Paragraphen 23 Absatz 1 Nummer 2. Hier, ja, sagt der 23 Absatz 1 Nummer 2, ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere bla 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 bla, die darf der andere im geschäftlichen Verkehr benutzen. Ein Markeninhaber hat gegen diese Sachen keine Ansprüche. Okay. Der Zweck ist hier, das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber auch beschreibende Begriffe verwenden zu dürfen. Ich spring mal eben kurz an ein Beispiel. Hier war nämlich das Beispiel, das folgende Beispiel, der Markeninhaber M hat die Marke Amarula geschützt, also dieses hier. Und jetzt kommt der dritte X und der verwendet die Marke Marula Blue. Und jetzt müsst ihr wissen, es gibt eine Marula-Frucht. Also, das waren beides Getränke hier, diese Getränke. Und es gibt die Marula-Frucht und nehmen wir mal an, beide Getränke haben diese Marula-Frucht. Und in diesem Fall greift der 23 Absatz 1 Nummer 2 ein, weil der dritte X hat hier auch das Interesse, seine Getränke, ja, zu beschreiben, nämlich damit, dass sie aus der Marula-Frucht bestehen. Oder zumindest, dass die Marula-Frucht ein Bestandteil dieses Getränkes ist. Und ja, auch ein anderes Beispiel, was mir eingefallen ist. Apple lässt sich die Wortmarke Apple Intelligence /AI für Software mit künstlicher Intelligenz eintragen. So, in diesem Fall, ja, nehmen wir mal an, das wird jetzt tatsächlich eingetragen. In diesem Fall, ja, könnte Apple beispielsweise nicht gegen Google oder so vorgehen, wenn Google auch das Zeichen AI verwendet, weil AI steht ja für Artificial Intelligence und AI ist ein beschreibender Begriff und Google muss ja diesen beschreibenden Begriff auch nutzen dürfen und deswegen würde dann ein Anspruch von Apple aus dieser Wortmarke gegen Google am Paragraphen 23 Absatz 1 Nummer 2 scheitern, weil das eine beschreibende Angabe für die Software mit künstlicher Intelligenz ist. Okay. Ja, ihr seht, man muss hier ähnliche Erwägungen machen wie beim Paragraphen 8 Absatz 2 Nummer 2. Und jetzt könntet ihr euch ja fragen, ja, wieso wird das denn überhaupt relevant, wenn es doch den Paragraphen 8 Absatz 2 gibt? Weil solche Begriffe würden ja eigentlich nie eingetragen werden. Aber es gibt ja auch Benutzungsmarken, es gibt geschäftliche Bezeichnungen, es gibt geschäftliche Bezeichnungen werden ja nicht in, genauso wie Benutzungsmarken, die werden ja nicht am Paragraphen 8 Absatz 2 gemessen. Weil Paragraph 8 Absatz 2 gilt ja nur für die Registermarken. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung, so wäre es wahrscheinlich in dem Apple-Fall, wenn das mal irgendwann vorkommt, dass AI für Apple Intelligence steht und irgendwie hat Apple Verkehrsdurchsetzung beweisen können, ja, dann wird das eingetragen, aber ja, trotz dass Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 vorliegt, eingetragen, aber nichtsdestotrotz würde dann ein Anspruch von Apple gegen Google scheitern. Okay, und es kann natürlich auch Wortbildmarken geben, wo der Wortteil zwar beschreibend ist, also zum Beispiel Apple Intelligence / AI, das wäre wahrscheinlich beschreibend, aber wenn da so ein ganz individueller und unterscheidungskräftiger Bildbestandteil ist, ja, dann wird das trotzdem womöglich ins Register eingetragen. Also, das sind so Fälle, wo beschreibende Zeichen geschützt sein können. Genau, das wird übrigens auch kaum relevant werden wegen der markenmäßigen Benutzung. Das war der letzte Punkt auf der Folie. Okay, aber 23 Absatz 1 Nummer 2 ist ja nicht so klausurrelevant, würde ich sagen. Okay, dann kommen wir zu der referierenden Benutzung. Und diese ist eine der wichtigsten Schranken im Markenrecht. Schauen wir uns hier den 23 Absatz 1 Nummer 3 an. Und der sagt, dass die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist. Genau dann darf wieder der Markeninhaber nicht dagegen vorgehen. Beispiel hier ist das folgende. Das ist ein super Beispiel. Also, wir haben hier in diesem BGH-Fall einen Hersteller von Autoreifen gehabt für Porsche-Autos. Und ja, dieser Hersteller von Reifen, der will natürlich auch dann zeigen und werben damit, wie seine Reifen auf einem Porsche aussehen. Und deswegen hat er dann auf seiner Internet-Webseite seine Reifen auf einem Porsche draufgetan und dann diesen Porsche halt ja abgebildet auf der Webseite. So, und hier ist natürlich die Frage, wird hier die Marke von Porsche verletzt? Aber, und der BGH sagt hier zu Recht, ein Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven Sportwagen abbildet, der mit seinen unter anderem für diesen Fahrzeugtyp bestimmten Rädern ausgerüstet ist, verletzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte Marke des Sportwagenherstellers nicht, wenn die Abbildung des Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen. Also hier hat der BGH den 23 Absatz 1 Nummer 3 bejaht und dann auch natürlich noch die Schrankenschranke, also den 23 Absatz 2, da hat er gesagt, die Interessensabwägung geht zugunsten unseres Herstellers von Aluminiumrädern aus, weil, und das ist dieser Gedanke hinter dem 23 Absatz 1 Nummer 3, weil der 23 Absatz 1 Nummer 3 soll eine Monopolisierung von Sekundärmärkten verhindern. Ich habe, glaube ich, noch ein Beispiel dazu. Ah ja, genau dieses hier. Da hat jemand auch wieder Ersatzteile für Autos gemacht und der hat hier das Audi-Emblem abgebildet. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass im 23 Absatz 1 Nummer 3 steht, erforderlich ist. Und der BGH ist bei diesem erforderlich sehr, 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 sehr streng. Der soll wirklich nur eingreifen, wenn die Information nicht anders sinnvoll hätte übermittelt werden können. Und hier hat der BGH zum Beispiel gesagt, bei diesem Kühlergrill kann im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, dass ein beworbenes Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwendigkeit oder keine Erforderlichkeit, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers anzubringen, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen. Also der BGH sagt hier, du hättest gar nicht dieses Zeichen hier anbringen dürfen, sondern du hättest einfach nur in deiner Internetbeschreibung schreiben sollen, dieser Kühlergrill ist für Audi-Fahrzeuge kompatibel. Und mehr darfst du nicht machen. Also das BGH-Urteil und auch der EuGH, der hat das auch so entschieden, die sind hier sehr streng mit dem erforderlich. Ich finde das eigentlich hier in Ordnung. Also, wenn ich Kühlergrille herstelle, dann möchte ich doch zeigen, ja, mein Kühlergrill ist hier für den Audi kompatibel und hier könnt ihr auch dann die Audi-Ringe abbilden. Dann möchte ich doch nicht nur in einer Internetbeschreibung schreiben, mein Kühlergrill ist kompatibel mit dem Audi, was war es hier? Ich glaube irgendwie A6 oder so war es, glaube ich. Weil wer liest sich denn die Beschreibung durch? Wenn, ich glaube, das war auf eBay oder so, das scrollt ihr ja immer nur durch. Oh jetzt, das scrollt ihr ja durch und guckt erstmal auf dieses Anfangsbild. Und ja. Okay. So jedenfalls der BGH. Und wir machen weiter mit der Erschöpfung nach § 24. Hier ist das Markenrecht super nett, weil im 24 sind sämtliche Voraussetzungen ablesbar. Das ist im Patentrecht nicht so der Fall. Und der Erschöpfungsgrundsatz ist ein allgemeiner Grundsatz. Also der gilt auch im Patentrecht und der gilt auch im Urheberrecht für den § 17. Und die Voraussetzungen sind überall dieselben. Nämlich muss ein Inverkehrbringen vorliegen. Das muss innerhalb der EU bzw. des Wirtschaftsraums erfolgen und es muss mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgen. Diese Voraussetzung solltet ihr auswendig lernen, weil die sind eben auch im Patentrecht und im Urheberrecht von Relevanz. Okay, also ich mache mal ein Beispiel. Das Beispiel hier, was immer super ist, sind ja beispielsweise Coca-Cola-Flaschen. Der Erschöpfungsgrundsatz meint jetzt, okay, Coca-Cola stellt diese Coca-Cola-Flaschen her und verkauft diese an einen Großhändler. Beispielsweise, ja, sagen wir mal, der verkauft die an Aldi. So, und jetzt bietet Aldi natürlich diese Coca-Cola-Flaschen an. Aber, und jetzt kommt der Erschöpfungsgrundsatz, das darf Aldi auch machen, weil Coca-Cola hat diese Flaschen ja an Aldi übereignet. Es ging die Verfügungsgewalt ging an Aldi über. Das passierte innerhalb der EU und das passierte auch mit Zustimmung von Coca-Cola, also mit Zustimmung des Markeninhabers. Deswegen hat sich dann das Recht an der und das Markenrecht an der Coca-Cola-Flasche erschöpft. Und deswegen kann dann der Markeninhaber, also Coca-Cola, dann jetzt nicht mehr Ansprüche gegen Aldi geltend machen. Und natürlich, wenn Aldi das dann an mich verkauft, die Markenrechte sind erschöpft. Coca-Cola könnte dann auch keine markenrechtlichen Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn ich die Coca-Cola-Flaschen weiterverkaufe, gewerblich. Das ist der Erschöpfungsgrundsatz. Also die Markenrechte sollen sozusagen nur einmal eine Rolle spielen und dann, wenn das Produkt in Verkehr gebracht wurde, dann sollen die Markenrechte keine Rolle mehr spielen, dann soll das Produkt verkehrsfähig sein, wie ein Tisch oder wie Kopfhörer, was auch immer. Das ist der Sinn hinter dem Erschöpfungsgrundsatz. Hier gibt es aber wiederum eine Schrankenschranke. Denn nehmen wir mal an, Coca-Cola verkauft das an Aldi, Aldi verkauft das an mich und ich kaufe 100 Coca-Cola-Flaschen und ich mache jetzt einen Stand auf am Marienplatz hier in München. Was ich aber mache, ich nehme die Coca-Cola und strecke die mit Wasser. Und dann packe ich in 1 Liter Cola, packe ich 0,4 Liter Wasser noch rein, damit ich dann mehr Profitmarge habe. Und jetzt möchte natürlich Coca-Cola gegen mich vorgehen, weil das Produkt verschlechtert sich ja. Das ist ja irgendwie schlecht für das Image von Coca-Cola. Und hier seht ihr natürlich, in diesem Fall hat Coca-Cola, der Markeninhaber, wieder ein Interesse daran. Oder der Markeninhaber muss irgendwie gegen mich vorgehen können, in diesem Fall, wo ich das Produkt verschlechtere. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Schrankenschranke aus § 24 Absatz 2 zu beachten. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Also wir müssen uns fragen, hat der Markeninhaber hier berechtigte Gründe? Hier müsst ihr eine Interessenabwägung machen. Und ja, Veränderungen oder Verschlechterungen werden als Beispiele genannt. Es kann aber auch andere Gründe geben, die berechtigte Gründe im Sinne des 24 Absatz 2 sein können. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ein Spoiler am Auto, da hat der BGH gesagt, ja, also das Auto wird in Verkehr gebracht und jetzt wird da von irgendeiner Tuning-Werkstatt ein Spoiler dran gemacht. Das ist aber üblich, das ist eine bestimmungsgemäße Benutzung, da greift nicht der 24 Absatz 2. Okay, Coca-Cola wird mit Wasser gestreckt. Ja, hier ist ganz klar eine Verschlechterung der Coca-Cola und deswegen kann dann Coca-Cola, deswegen bestehen berechtigte Gründe und Erschöpfung trat bezüglich dieses konkreten Objektes nicht ein und deswegen hat dann Coca-Cola Ansprüche gegen mich wegen Markenverletzung und Erschöpfung ist nicht eingetreten. Okay, Luxusparfüms werden bei Aldi verkauft. Und auch hier wieder, das Produkt wird von irgendjemanden, von dem Markeninhaber an den X verkauft, der X verkauft das an Aldi. So, der Markeninhaber hat das natürlich in Verkehr gebracht innerhalb der EU mit auch seiner Zustimmung an den X. Der X hat das wieder weiterverkauft, also es ist eigentlich Erschöpfung eingetreten. Aber jetzt wird das bei Aldi angeboten. Ist das ein berechtigter Grund, der die Schrankenschranke auslöst? Ja, ist es, weil ja, das Luxusparfüm bei einem Discounter, das ist ja nicht so gut für das Image des Produktes, deswegen liegt eine Rufbeeinträchtigung vor. Hier seht ihr auch, es geht hier nicht nur um die Veränderung oder Verschlechterung, und somit tritt hier keine Erschöpfung ein und der Markeninhaber hat, ich glaube es war Calvin Klein in dem Fall, Calvin Klein hat dann Ansprüche gegen Aldi auf Unterlassung, vielleicht auch Schadensersatz. Genau, Upcycling ist Problemfall, muss man halt diskutieren, man muss halt eine Interessenabwägung machen. Wenn das so ein richtiges Schrottprodukt ist, dann ist das gar kein Upcycling und dann könnte natürlich hier wieder eine Rufbeeinträchtigung vorliegen, die dann dazu führt, dass die Erschöpfung, die eigentlich eingetreten ist, dann doch nicht eintritt. Es liegt ein berechtigter Grund vor nach 24 Absatz 2 und somit kann dann der Markeninhaber gegen die Person, die abgecycelt hat, vorgehen. Machen wir ein Beispiel für die Erschöpfung. Das Handy SHX3 wird mit einem SIM-Lock-Schutz versehen. Dieser bewirkt, dass der Erwerber des Mobiltelefons nur über das Mobilfunknetz eines bestimmten Betreibers telefonieren kann. So können die Handys deutlich unter den Herstellungskosten verkauft werden. Die Händlerin B kauft diese Handys und hebt den SIM-Lock-Schutz auf und bewirbt die Entsperrung mit einem Plakat. S gegen B aus dem Markenrecht. Okay, S hat hier eine Marke, S ist aktiv legitimiert, es liegt ein Eingriff vor, ziemlich unproblematisch. Kollusionstatbestand, § 14 Absatz 2 Nummer 1 ist hier auch unproblematisch gegeben und wir kommen zu der Schranke. So, hier müssen wir sagen, okay, B hat die Handys gekauft. So, das war ein Inverkehrbringen mit Zustimmung des Markeninhabers innerhalb der EU. Somit muss sich B eigentlich nicht mehr um Markenrechte kümmern. Ah ja, hier noch ganz kurz erwähnt, wenn der Weiterverkauf natürlich von dem Erschöpfungsgrundsatz erfasst ist, dann wird auch das Ankündigungsrecht, nämlich auch die Plakatwerbung, erfasst. Weil die B, die macht ja hier einen Verkauf dieser Handys und sie bewirbt das. Und auch dieses Ankündigungsrecht wird natürlich dann erfasst, wenn der Weiterverkauf schon erfasst ist. Okay, also das ist ein Erstrechtsschluss. Gut, dann kommen wir aber zu der Schrankenschranke. Hier wird der SIM-Lock-Schutz entfernt. Das ist eine Veränderung und jetzt müssen wir eine Interessenabwägung machen, weil bloß die Veränderung reicht noch nicht aus. Wir müssen eine Interessenabwägung machen. Und hier spricht natürlich für die B die Berufsfreiheit oder Eigentumsfreiheit, weil sie kann ja eigentlich mit ihren Handys, die sie verkauft, machen, was sie möchte. Aber hier überwiegen dann doch die Interessen des Markeninhabers, weil wenn dieser SIM-Lock-Schutz entfernt wird, dann wird das ganze Geschäftsmodell ausgehebelt, weil das Geschäftsmodell ist es ja, wir verkaufen unsere Handys unter den Herstellungskosten, wir verkaufen die super günstig, aber im Gegenzug musst du diesen Anbieter, zum Beispiel die Telekom, haben und dann verdient man halt daran wiederum Geld, weil man einen Vertrag als Markeninhaber mit der Telekom geschlossen hat. Genau, und deswegen wird durch diese Entfernung des SIM-Lock-Schutzes das ganze Geschäftsmodell ausgehebelt und deswegen überwiegen hier die Interessen des Markeninhabers. Somit liegt hier ein berechtigter Grund vor, somit ist die Erschöpfung dann doch nicht eingetreten und hier müsstet ihr dann noch auf die Beeinträchtigung von Markenfunktionen eingehen, weil wir ja bei dem 14 Absatz 2 Nummer 1 sind und hier haben wir das offen gelassen erstmal und somit kommen wir dann zum Ergebnis, dass S gegen B einen Anspruch auf Unterlassung hat. Okay, letzte Schranke, die Einrede der Nichtbenutzung nach § 25. Hier sagt das Markengesetz, ganz interessant, das Markengesetz sagt, du kannst eine Marke anmelden und musst die erstmal nicht benutzen. Du hast eine Schonfrist von 5 Jahren. Und das ergibt ja auch Sinn. Sagen wir, Audi möchte den Audi AX78 anbieten. Das zukünftige Auto. Keine Ahnung. So, und jetzt kann Audi natürlich schon die Marke AX78 oder 5, was auch immer ich gerade gesagt habe, AX78 kann Audi natürlich schon als Marke anmelden für Fahrzeuge. Aber dann erst in 2 Jahren oder so dann diese Autos wirklich verkaufen, wenn das erstmal in Produktion gegangen ist. Genau. Und deswegen gibt es eine Benutzungsschonfrist. Also man kann erstmal die Marke anmelden, ohne das zu benutzen. Und dann später muss man aber die Marke benutzen, sonst kann die Marke gelöscht werden. Wichtig ist es hier, dass die rechtserhaltene Benutzung, also der 25 sagt hier, die Marke muss benutzt werden und wie sie benutzt wird oder benutzt werden muss, das ist in dem Paragraph 26 geregelt. Und in Paragraph 26 steht zum Beispiel drin, dass die Marke benutzt werden muss, sie muss ernsthaft benutzt werden, sie muss im Inland benutzt werden und so weiter. Das seht ihr hier, das kann man im 26 eigentlich gut ablesen. Wichtig ist es mir hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn im Markengesetz das Wort benutzt wird, also wenn im Markengesetz benutzt steht, dann meint das Markengesetz immer, also zumindest ist mir keine Ausnahme bekannt, meint das Markengesetz immer die markenmäßige Benutzung. Hier könnt ihr auch mein Beispiel Fall 2 euch nochmal anschauen. Da geht es nämlich auch um den Paragraph 26. Okay, die Nutzung ist auch durch den Lizenznehmer möglich. Okay, und die Benutzung muss im Inland erfolgen, steht ja hier drin. So, interessant ist auch noch der 26 Absatz 3, wo dann drin steht, habe ich gar nicht abgebildet, okay. Okay, habe ich nicht abgebildet. im 26 Absatz 3 steht drin, dass die Benutzung in abgewandelter Form möglich ist, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird. Und hier kann man immer diese, ja, das hier gut anführen, finde ich. Also, nehmen wir an, diese Marke ist geschützt von Pringles, also 1996. So. Und wenn jetzt diese Marke hier im Jahre 2002 benutzt wird, stellt sich die Frage, ist das hier noch eine rechtserhaltene Benutzung für diese Marke hier? Man könnte ja sagen, wahrscheinlich schon, weil der kennzeichnende Charakter ist wohl hier dieses Gesicht mit diesem Schriftzug und dieses Rot im Hintergrund und diese andere Frisur und sowas. Das ist kein anderer kennzeichnender Charakter. Der kennzeichnende Charakter dieser Marke ist hier immer noch erhalten worden. Bei diesem hier ist das definitiv schon fraglicher. Also, ihr seht das hier, das Gesicht ist ganz anders. Wenn diese Marke eingetragen ist, würde ich sagen, dass diese Marke jedenfalls nicht mehr eine rechtserhaltende Nutzung für diese Marke ist. Okay, und Firefox, ich würde sagen, bei Firefox kann man wohlwollend behaupten, dass jede Nutzung, dass der kennzeichnende Charakter immer noch erhalten wird, so auch wenn zum Beispiel Firefox diese Marke nur eingetragen hat, dann ist diese Nutzung hier im Jahr 2019 wohl immer noch eine rechtserhaltene Benutzung, weil der kennzeichnende Charakter ist hier dieses Blau mit dem mit diesem dunkel werdenden Fuchs. Man kann auch den Fuchs hier noch erkennen. Kann man sich drüber streiten. Vielleicht das hier schon nicht mehr, aber das hier jedenfalls wäre noch, oder diese hier wären definitiv noch rechtserhaltene Benutzung. Ein Beispiel, was der BGH entschieden hat, war das folgende. Die Marke war die Wortmarke Proti und jetzt benutzt der Markeninhaber die Wortmarke Proti Plus. In diesem Fall ist das Wort Proti immer noch kennzeichnend und deswegen ist die Verwendung als Proti Plus noch eine rechtserhaltende Benutzung. Okay, Folgen der Nichtbenutzung wären einmal die Einrede nach § 25 und auch die Löschung wegen Verfalls nach § 49. Perfekt, hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Das war ein Schnelldurchlauf, ich hoffe, das ist aber klar geworden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bitte ein Like da lassen und auch den Kanal natürlich abonnieren. Und dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal. Bis dann.